So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Logbuch. Und man muss tatsächlich sagen, nachdem wir die Höhen des Himalayas erklommen haben und im tiefsten Dschungel waren, sind wir diesmal sehr nah an unserer gemeinsamen Heimat. Hallo Kiki, schön, dass wir wieder zusammen
sind. Hallo Jonas.
Wir sind nämlich heute in Schleswig-Holstein und man muss sagen, das, was uns beide ja unter anderem verbindet, ist, dass wir beide aus Kiel kommen, genau, der Landeshauptstadt. Tatsächlich werden wir uns heute aber, weil natürlich auch durch die Nähe es eine Menge zu erzählen gibt über Schleswig-Holstein, mit einem ganz bestimmten Gebiet beschäftigen. Aber um für alle Hörerinnen und Hörer einmal einen kleinen Einstieg zu finden und auch für dich wahrscheinlich, habe ich ein bisschen was rausgesucht über Schleswig-Holstein, um sich dem Land schon mal zu nähern. Jetzt pass auf, ich habe nämlich mir ein paar, wie du so schön sagtest, Superlative rausgesucht.
Ich bin ganz gespannt.
Und zwar, einer der bekanntesten Orte in Schleswig-Holstein ist natürlich der Nord-Ostsee-Kanal, weil Schleswig-Holstein eingeschlossen von der Nordsee und von der Ostsee, das nördlichste Bundesland Deutschlands. Und, was viele nicht wissen, der Nord-Ostsee-Kanal ist eine der meistbefahrenen Seestraßen der Welt mit 30.000 bis 40.000 Schiffen, die jährlich den Nord-Ostsee-Kanal befahren. Also klein, aber oho, wenn man da nämlich steht, dann würde man sagen, im Vergleich zum Panama-Kanal wahrscheinlich ein Witz, aber tatsächlich eine der meistbefahrenen Seestraßen der Welt. Das zweitschönste, das ist genau das Gegenteil von der meistbefahrenen Straße, ist, und den Ort kennst du wahrscheinlich sogar, die kleinste Stadt Deutschlands.
Genau, an der Schlei.
Liegt in Schleswig-Holstein.
Bezaubernder Ort.
Anis mit 300 Einwohnern. Und wir haben heute auch ein paar Orte im Gepäck, die ungefähr so viel haben, aber so wenig wie Anis hat keine Stadt. Orte gibt es natürlich viele, die so wenig Einwohner haben, aber die ist die kleinste Stadt Deutschlands. Und was ganz herrlich ist, Ditschen. Sagt dir das was?
Nee, ich habe es vielleicht auch schon mal gemacht, aber ich weiß nicht genau, was es bezeichnet.
Ditschen ist der schöne norddeutsche Begriff dafür, wenn du einen Stein, einen flachen Stein übers Wasser hüpfen lässt.
Ach ja, genau.
Und es braucht die Norddeutschen, um auf eine so schöne Idee zu kommen wie die Ditch-Weltmeisterschaft, die tatsächlich in Damp stattfindet, immer am 18. August, jedes Jahr. Und nur mal für dich als kleine Info, 88 Mal Ditschen ist bisher der Weltrekord.
Also sprich, der Stein, den du ins Wasser wirfst, 88 Mal gesprungen.
Ja.
Wow, dass man das überhaupt mitzählen konnte.
Also auch das ist Schleswig-Holstein. Steine ditschen wird weltmeisterlich. Und dann haben wir noch eine, ja, was ich ganz süß fand. Tiefer wird es in Deutschland nicht als in Schleswig-Holstein. Wir haben nämlich 3,54 Metern unter normal Null. Gibt's
das ist sicherlich an der Nordsee, ne?
Das ist in der Wilstermarsch.
Genau.
Und das ist der tiefste Ort in ganz Deutschland. 3,54 Meter. Ist ja jetzt
unter normal.
Ist ja nicht besonders
bestimmt
viel.
Bestimmt,
ne?
Gerne mal nasse Füße.
Ist die tiefste Landstelle in Deutschland. Das muss man sich auch mal vorstellen. Und dann habe ich noch was sehr Schönes. Dass so eine Statistik überhaupt erhoben wird, hat mich extrem gefreut, als Fan von solchen Fakten.
Nämlich?
Die längste Bank, Sitzbank Europas ist direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Und zwar am Kanal in Rendsburg mit 575 Metern. Also
wow.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du keinen Sitzplatz findest, ist in Rendsburg relativ gering.
Ah, die ist schon länger als der längste Container.
Ja, absolut. Also da kannst du vier Container auf einmal wahrscheinlich sehen, wenn du da sitzt. Also das muss man sich mal vorstellen. 575 Meter ist die längste Sitzbank Europas. Und da frage ich mich natürlich, habe ich nicht nachgeguckt, aber was ist die längste Sitzbank der Welt? Also, wer macht sich die Mühe? Wir sind
Guinness
auf jeden
Book
Fall,
of Records, ja, würde ich absolut sagen. Wahrscheinlich steht es da irgendwo
wahrscheinlich, ja,
vermerkt.
Wir haben auf jeden Fall in dieser Folge uns was Besonderes rausgesucht, weil wir einen Ort uns ausgesucht haben, der für uns beide, glaube ich, sehr viel bedeutet, den wir beide sehr schön finden und den wir gerne besuchen, wo ich zum Beispiel auch familiäre Verbindungen habe. Und zwar sind wir heute an der Howachter Bucht. Und für den Einstieg macht es vielleicht Sinn, das Gebiet kann man nämlich, so grob zumindest. Wir sind ja heute eher an der Küste unterwegs.
An der Ostseeküste.
An der Ostseeküste, genau. In der im Nordosten Deutschlands sind wir, oder im Norden Deutschlands, aber im Nordosten von Schleswig-Holstein. Und dieses Gebiet nennt man inoffiziell Wagrien. Und zwar liegt das daran, also Wagrien ist sozusagen eigentlich der Kreis Plön und Ostholstein. Das umrandet ja so ein bisschen die Howachter Bucht. Geht zurück auf die Slawen, auf das slawische Volk der Wagrier, die in diesem Bereich gelebt haben. Und das heißt übersetzt auf Slawisch, die an den Buchten leben. Also sehr passend.
Genau.
Übrigens, bis heute finden sich auch immer wieder slawische Wurzeln, weil sich das eben über die Zeit vermischt hat. Aber darauf gehen wir später nochmal ein bisschen ein, was die Geschichte von diesen Orten betrifft. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wir sind heute an der Küste unterwegs. Wir gehen gleich nochmal genau, du beschreibst das Ganze gleich nochmal ein bisschen, glaube ich. Und zwei Orte sind grob sozusagen die unsere Abgrenzung, und zwar Oldenburg in Holstein auf der einen Seite und auf der anderen Seite Lütchenburg, die beiden größeren Orte in diesem Gebiet. Was mir direkt aufgefallen ist, und ich glaube, da kannst du mir was zu erzählen, in Lütchenburg, ja, die...
Von der Howachter Bucht ist das der größte Ort.
Genau, von der Howachter Bucht ist das der größte Ort. Und Lütchenburg hat nur 5.300 Einwohner. Oldenburg in Holstein, auch nicht weit entfernt, hat nur 9.800 Einwohner, sind aber die größten Orte in diesem Gebiet. Und wenn man sich das anguckt, das ist ein relativ großes Gebiet tatsächlich.
Das stimmt, ja.
Woran liegt das, dass wir da große Städte haben?
Das liegt unter anderem daran, also die beide Orte sind ja schon sehr alt. Also Lütchenburg offiziell wurde schon im 13. Jahrhundert gegründet und von den Grafen von Holstein. Und Tatsache ist, dass drumherum gibt es immer noch und gab es vorher noch viel mehr riesige Gutswirtschaften. Also 3.000 bis 4.000 Hektar groß, die natürlich auch von sehr vielen Menschen bewirtschaftet wurden als Leibeigene. Dafür war der Osten von Schleswig-Holstein leider sehr berühmt. Und die Gutsherren hatten irgendwie immer wieder Angst, dass ihnen diese Leibeigenen ausbüchsen würden, beziehungsweise vielleicht auch eine kleine Revolution anstacheln. Und diese Orte haben kein Marktrecht bekommen, also so eine ganze Weile. Jedenfalls Oldenburg und auch nicht Lütchenburg. Einfach deswegen, wenn Marktrecht, dann gibt es da einen Marktplatz, und Marktplatz ist immer was, wo man sich versammeln kann. Also das zeigt die Geschichte bis heute. Und das ist mit der Grund, warum sich diese Orte nicht weiterentwickelt haben.
Spannend.
Ja, das, aber ich sag mal, diese ganze Geschichte mit den Gütern, die dort liegen, man nennt es die ganze Gegend sowieso auch die Grafenecke. Also ich weiß jetzt die Zahl der Güter nicht, aber es sind sehr, sehr viele, und so einige kann man auch besuchen. Wenn ich da an Panker denke, Panker ist also für mich das schönste Gut überhaupt hier oben. Ein Gut, das gehört dem Landgrafen von Hessen mit einer Trakehnerzucht. Und ich weiß gar nicht, wie viel Land drumherum ist. Wird auch bewirtschaftet. Und aber auf Panker, das ist wie ein kleines Dorf gebaut, wie eben früher die Gutshöfe überhaupt waren. Hatten alles selbst. Von der Post bis zum Medizinmann, also Arzt, über Bäckerei, alles, es war alles auf dem Gut. Und heutzutage sind in den ganzen Nebengebäuden des Schlosses oder des Gutes, also Schloss heißt das ja immer nur, wenn da eine königliche Hoheit drin gewohnt hat. So weit waren wir hier nicht. Gab nur eine, das hin und wieder mal der König von Dänemark, der hier herrschte oder über Schleswig-Holstein herrschte, immer mal wieder. Ja, in diesen Wirtschaftsgebäuden heutzutage sind sehr hübsche Boutiquen. Sehr interessant, einfach rumzulaufen, die Pferde zu sehen. Im Sommer gibt es, glaube ich, eine Fohlenshow, was also sehr berühmt ist. Dann gibt es da auch ein sehr schönes Lokal, die Ole Liese. Ole Liese hat sogar einen Stern. Und mit Küchenchef Volker Fuhrwerk hat er gerade wieder den Stern bekommen. Und also das ist eine unglaublich romantische, wunderschöne Anlage.
Und man muss auch sagen, mit beeindruckenden Bäumen beispielsweise.
Ja, uralten Bäumen, Alleen.
Uralt.
Ja, Kopfsteinpflaster zum Teil noch.
Und was ich sehr beeindruckend fand für mich als jemand, der sich mit sowas nicht wirklich beschäftigt hat, wenn man die Pferdeställe besucht, wo ja auch die Pferde stehen.
Ja, das
stehen.
Ist die alte Reithalle.
Und
ein
das
Traum.
Ist die alte Reithalle, sieht fantastisch aus. Und vor allem, die Pferde haben, und das habe ich nicht gewusst, wenn sie wenn es edlere Pferde sind, dann kann man tatsächlich an den Boxen steht nicht nur der Name des Pferdes, sondern auch der Name der Eltern, beziehungsweise, wenn ich mich richtig erinnere, der Mutter vor allem. Und okay. Das ist entscheidend und danach bemisst sich auch, wie ein Stammbaum eigentlich. Okay. Und das kann man auf Punker sehr gut lernen, weil die sich natürlich mit Pferden okay. seit Ewigkeiten beschäftigen. Und da sieht man eben diese edlen Pferde. Und
ja, also, die werden ja hin und wieder auch mal rausgeholt. Genau. Und ich hatte letztes Jahr das Vergnügen, da war ich gerade auf Punker, als die Hengste, die zur Körung gebracht werden sollten, fotografiert wurden. Also wirklich ein Traum, muss ja. ich sagen. Es sind so schöne Tiere. Und ich weiß nur, es war mal ziemlich, nicht so ganz einfach, die Pferde so in die Stellung zu bringen, dass sie sich gut fotografieren ließen. Aber wie gesagt, Punker ist nur eines von sehr vielen Gütern. Ein zweites, ein Hotel, Weißenhaus, direkt an der Ostsee, was in meinen Augen eigentlich überhaupt das beste Hotel von ganz Schleswig-Holstein ist. Auch eine Gutsanlage,
das
75
will von dir
Hektar.
Was heißen, wenn du das sagst.
Ja, also ich sag mal, weil das eben auch ein Gut ist, ein sehr altes Gut, was Jan Büttner in 10 Jahre Arbeit hat renovieren lassen und ist vor ein paar Jahren erst eröffnet worden. Wie gesagt, da hat man Strand und einen gigantischen Park, eine unglaublich schöne Wellnessanlage mit Indoor- und Outdoor-Pool, es sind 2-Sterne-Restaurant drin. Aber was ich noch spannender fand, ist eigentlich das Bootshaus. Also das ist ein Lokal direkt am Strand, alles aus Holz. Und ich meine, das ist so ein Traum, wo man dann denkt, könnte auch auf Sylt sein. Und da treffen sich natürlich dann auch viele Hamburger und so weiter. Also
hat vor allem
immer
im
ganz
Sommer,
begeistert von da. Also.
Hat natürlich im Sommer auch trotzdem immer noch diesen Charakter von überlaufen die Kinder rum und dann im Wasser und genau. baden und trotzdem kann man da halt eben fantastisch sitzen. Bevor wir uns weiter mit den Gütern beschäftigen und wenn man sich die Karte anguckt, dann sieht man wirklich auch genau das, was du vorhin beschrieben hast, diese Aufteilung in die kleinsten Winzorte und immer irgendwie mit einem Bezug zu einem Gut und oft auch im Namen findet sich das dann irgendwo wieder. Und du hast es auch vorhin schon angesprochen, die Geschichte des Ganzen reicht sehr weit zurück, also speziell Lütjenburg zum Beispiel, da haben eben die Vagrier gesiedelt und das schon vor über 1000 Jahren in Oldenburg, findet man davon auch noch Überreste, da ist sogar noch eine alte Wallanlage erhalten aus der Zeit. Lass uns doch vielleicht mal mit Lütjenburg beginnen, als den größten genau. Ort.
Schon von Weitem zu erkennen, weil da steht nämlich der Bismarckturm, 18,5 Meter und jener Turm steht auf einem hohen Hügel. Wir sagen hier oben gerne auch einen Berg, aber hat nur 60 Meter. Aber das beides zusammen macht schon ganz schön was aus.
Apropos, der Bungsberg mit seinen 168 Metern als höchste Erhebung
ja, genau.
Norddeutschlands.
Genau, wo man auch Skifahren kann, wenn
ist
der
auch
mal
in dieser Region.
Ja, genau.
Genau.
Der zweite höchste Berg ist übrigens der Pilzberg und der ist dort, wo das Hessenstein liegt. Hessenstein ist das alte Forsthaus von Punker. Auch eine wunderbare Kneipe, sagen wir immer. Also es ist ein Restaurant, ja. Und, aber früher sind wir da sehr oft gewesen, als Peter Marx noch lebte und diesen Betrieb dort jedes Wochenende auf wirklich Highlife getrieben hat mit seiner Musik, wo auf der Bar getanzt, sensationellen Weinkellern. Das war eben das Problem. Er hat immer dann später einen Wein nach dem anderen für uns zum Probieren rausgeholt. Und ja, man blieb sitzen natürlich.
Das Schöne ist ja, in der gesamten Ecke ist ja nichts wirklich weit voneinander entfernt. Also nee. Auch das Hessenstein ganz in der Nähe von Lütjenburg. Also genau, du hattest es gerade angesprochen, der Bismarckturm. Bismarckturm habe ich auch erst gelernt, ist eine Bezeichnung für jegliche Art von Bismarck-Denkmal, die als Turm gebaut wird, die zwischen, oder die meisten davon wurden gebaut zwischen seinem Tod und seinem 100. Geburtstag, also zwischen Otto von Bismarcks Tod und Geburtstag, 100. Geburtstag, das ist 1898 ist er gestorben, 1915 wäre er 100 geworden. Dazwischen hat man diese ganzen Türme gebaut. Offiziell gibt es über 240, davon in ganz Deutschland verteilt. Und der Bismarckturm in Lütjenburg ist tatsächlich nicht nur der älteste in Schleswig-Holstein, sondern auch einer der ältesten in ganz Deutschland von diesem Bismarckturm.
Okay. Lütjenburg hat noch ein bisschen mehr zu bieten. Sehr schön, ein kleines, wirklich altes Zentrum, was sehr relativ selten ist in Schleswig-Holstein ganz allgemein. Aus gleichen Gründen, die ich vorhin erzählt habe. Ja. Also Dörfer mit Kern, mit Markt wurden irgendwie nicht so gern gesehen und in früheren Zeiten auch nicht unbedingt gebaut oder errichtet. Und aber heutzutage ist ein sehr hübscher Markt auch.
Stimmt.
Ja, auf dem man schön bummeln kann. Mhm. Ja, ist ein ganz süßes, kleines Städtchen.
Ja, und vor allem merkt man immer diesen Charakter von, den man ja, wir sind jetzt in Hamburg, in größeren Städten, auch in anderen Bundesländern habe ich manchmal das Gefühl, gar nicht so hat, dass diese Nähe von den ganzen einzelnen Orten sorgt ja auch zu dieses Zentrumsding. Wenn du was brauchst, selbst heute noch, musst du halt ins Zentrum fahren.
Stimmt.
Und das ist dann Lütchenburg.
Ja, stimmt.
Und dasselbe gilt dann auf der anderen Seite für Oldenburg, dass dann eben alles rund um, was da an der Küste liegt, muss dann eben nach Lütchenburg fahren oder nach Oldenburg.
Nach Oldenburg,
fahren.
Genau.
Ja.
Also es ist auch nicht alles, sag ich mal, weit auseinander.
Genau.
Und aber trotzdem, dazwischen liegen also wunderschöne Landschaften, vor allen Dingen die ganzen Rapsfelder. Da duftet, ja. Es duftet überall nach Raps, herrlich und alles gelb.
Genau, lass uns die Region mal erschließen, rund um die Howachter Bucht. Beschreib mal ein bisschen.
Beschreiben, okay. Also direkt an der Bucht, fangen wir mal an. Lange Strände, zum Teil weißer, fast weißer Sand. Manchmal auch was mit Steinen, also Naturstrände. Und letztendlich nicht so überlaufen im Sommer. Das ist auch sehr angenehm. Da ist der Mittelpunkt, an der Küste ist dann Howacht.
Namensgeber der Howachter Bucht ist der Ort Howacht in der gleichnamigen Gemeinde. Sie besteht aus 5 kleinen Orten im Kreis Plön. Zuerst taucht der Name Hohenwacht im 16. Jahrhundert auf. Ein kleines Fischerdorf mit weniger als 200 Einwohnern. In der aufkommenden Industrialisierung des 19. Jahrhunderts gewinnt Howacht durch neue Bahnanbindungen an Bedeutung. Schon damals ist es als Kurort bekannt und viel besucht. Nach dem Ersten Weltkrieg sticht Howacht hervor als bekannter Rückzugs- und Sammelpunkt für diverse KünstlerInnen und Kunstbegeisterte. Rosa Schapire, Kurt Stürmer, Heinrich Vogeler. Viele bekannte Namen haben hier einen Rückzugsort gefunden, ohne dass es je eine Künstlerkolonie Howacht gegeben hat. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich in der Gemeinde ein KZ-Außenkommando. KZ-Häftlinge, Zwangsarbeiter aus 12 Nationen, mussten hier unter grausamer Aufsicht der SS-Steuerung Teile für Großraketen herstellen. Zur Zeit der Kurorte am Ende des 20. Jahrhunderts erhielt Howacht den Status eines Ostseeheilbads mit allen Bedingungen, die es für diesen Status als besonderen Kurort bedurfte. Mittlerweile trägt Howacht nur noch den Titel Ostseebad. Allerdings, die historischen Badehütten zur Miete aus den 50er Jahren existieren nirgendwo mehr, außer in den Dünen von Howacht.
Und Howacht, sehr berühmt ist die Flunder, ein Seesteg, der weit hinausgeht. Mit einem großen Segel oben drauf. Dort zum Beispiel findet im Sommer mehrmals eine Musikveranstaltung statt. Live-Musik, Boogie, Blues und Folk. Dazu muss man auf die Website mal schauen. Das bringt echt Spaß. Gibt es ein bisschen was zu trinken dazu. Man sitzt im Sand und lauscht der Musik oder tanzt ein bisschen rum. So wie eine Beachparty. Bringt sehr viel Spaß.
Und an dieser Stelle wollen wir einmal auf unseren Partner für diese Folge aufmerksam machen. Und zwar ist das die Howachter Bucht Touristik. Die sind mehr oder weniger verantwortlich für alles, was in Howacht und Umgebung an kultureller und touristischer Aktivität so zu finden ist. Und was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, ist, was wirklich am spannendsten ist, sind alle Events, die sich an der Howachter Flunder abspielen. Direkt am Hauptbadestrand befindet sich nämlich eine ziemlich einzigartige Seeplattform, die sogenannte Howachter Flunder eben. Und den Namen verdankt sie ihrer ziemlich einmaligen Form, die an Plattfisch erinnert. Und den 24 Meter hohen Stahlpylon, den sieht man schon von Weitem. Und die Seebrücke ist inzwischen quasi das Wahrzeichen des Ostseebads geworden. Und hier ist von Hochzeiten bis Konzerten wirklich alles denkbar. Aktuell kann man hier auch bis Oktober das Kunstwerk Neue Horizonte von dem Künstler Matthias Wolf sich anschauen. Und für weitere künstlerische Aktivitäten oder alle Informationen rund um Ferienausflüge, Unterkünfte und Events, wir hatten vorhin schon kurz vom Weltfischbrötchentag erzählt, kann man eben nachschauen unter www.howachterbucht.de. Die Infos dazu gibt es auch in den Shownotes dieser Sendung. Also, wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Howachter Bucht Touristik. Und wer sich dazu entscheidet, und ich kann das wirklich nur empfehlen, mal einen kurz oder längeren Urlaub in Howacht oder Umgebung zu machen, der schaut am besten mal vorbei auf der Website und da kriegt man dann alle Informationen.
So, das gehen wir ein bisschen weiter nördlich. Dahinter liegen dann große Seen oder ein großer, der Binnensee, große Binnensee und der kleine Binnensee. Das sind sowas wie Lagunen, also sprich, die haben sich dann, die sind mal zum Meer hin, ist das mal versandet, ja. Und das sind große Naturschutzgebiete auch und Habitat bzw. Stützpunkt Überwinterung, nee, Überwinterung nicht, aber Stützpunkt für Vögel, für Zugvögel.
Bevor es nach Afrika geht.
Genau, nach Afrika oder in die andere Richtung, ja. Ne, nach Norden. Zurück. Also sowohl im Frühjahr als auch im Herbst sieht man da unglaublich viele, riesige Schwärme von Vögeln. Am berühmtesten sind natürlich die Kraniche. Mhm. Die landen dann da auch und man hat manchmal ganze Wiesen voller Kraniche. Und wenn man Glück hat, sieht man auch noch diesen berühmten Balztanz.
Ja.
Im Frühjahr natürlich so. Müsste jetzt so die Zeit sein. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen weiter jetzt nach Westen. Da kommen wieder Hügel und immer mal wieder ein schönes Gutshaus. Also da ist Ranzau, Klettkamp, Neuendorf, Blomberg. Einfach nur mal ein paar zu nennen und natürlich Panker. Und es grenzt, das Gebiet grenzt sozusagen, oder gehört noch dazu, der Selenter See. Einer der größten Seen hier oben in Schleswig-Holstein. Der auch bekannt ist für seinen Fischreichtum. Mhm. Die Fischerei gehört Fischzucht Rese. Die sitzen eigentlich in Neumünster, wo sie sehr viele zum Beispiel Forellenteiche haben. Und es sind zwei Fischer täglich unterwegs, wenn es Wetter hergibt und fischen. Und in Berlin, das ist ein Ort, der ist ein ganz kleiner Ort, gibt es noch so alte Fischerhäuser sogar, gibt es diese Fischerhütte. So, und da kann man den frisch gefangenen Fisch kaufen.
Ja.
Bringt Spaß. Man kann sowas auch wunderbar, sag ich mal, also mit einer Radtour verbinden, ne?
Ja.
Weiß, ich habe dir erzählt, dass wir im Sommer von Hohwacht aus Radtouren anbieten wollen.
Das ist aber eine Sache, also ich sag mal, wandern kann man fantastisch, man kann großartig Radfahren. Auch wenn man mit dem Auto um den Solenter See rumfährt, was mir immer wieder in den Kopf kommt. Schleswig-Holstein hatte früher mal den Slogan, jedes Bundesland hat ja so einen manchmal ziemlich bescheuerten Slogan, aber es hatte früher mal den Slogan Land der Horizonte, bevor der echte Norden wurde.
Ja.
Und das ist einfach eine Ecke in Deutschland und in Schleswig-Holstein, wo genau das immer wieder zutrifft. Man fährt am Selenter See lang und guckt nach rechts auf die Felder und man sieht ständig wechselnde Horizonte, andere Landschaften. Es ist ein bisschen hügelig, was jetzt ja für Schleswig-Holstein auch nicht selbstverständlich ist. Und für mich ist das so eine Region rund um die Hohwachter Bucht, wo dieses Land der Horizonte absolut passt.
Genau. Ich erinnere mich auch daran, so ganz in der Nähe von Panker gab es letztes Jahr ein wahnsinniges Rapsfeld. Ich meine, das wird dieses Jahr nicht das gleiche sein, weil es ist ja Fruchtwechsel. Mhm. Also werden die dieses Jahr was anderes anbauen. Ich denke, irgendein Getreide habe ich schon gesehen, das letzte Mal, wo ich da war. Und von dort gibt es so einen Aussichtspunkt, der ist auch ausgewiesen, also für Schilder. Und von dort guckt man also über die Felder dann bis zur Ostsee runter und dann auf den Horizont. Das ist ein Traumblick.
Ja.
Den erlebt man auch öfters, wenn man da rumfährt und ein bisschen drauf achtet.
Aber es ist ja beeindruckend an der Region, dass es nie besonders hoch geht. Ich meine, wir haben es ja gerade Bungsberg 168 Meter, das ist ja nichts im Vergleich zu anderen Erhöhungen. Aber man kann halt unglaublich weit trotzdem gucken und hat immer irgendwie, es ist sehr schwer, sich satt zu sehen. Auch die Wanderwege.
Ja, aber auch immer wieder was dazwischen kommt. Genau. Also denk an die Knicks. Dafür ist Schleswig-Holstein, der Osten, ja sowieso berühmt. Knicks, wer nicht weiß, was das ist, damit sind Äcker und Felder abgetrennt. Das sind so Wälle und die sind bepflanzt mit Busch und Baum. Und das ist auch so Rückzugsgebiet von allerlei Tier, was weiß ich, Mäuse, Hamster, was da alles so rumfliegt und kreucht und so weiter. Vögel bauen Nester drin und die werden alle immer mal wieder, werden die abgeholzt. Jetzt habe ich es gerade gesehen. Vor der Tür konnte man früher gar nicht so weit gucken, weil da ein Knick davor war und da sind jetzt die Weiden, die da drauf standen, sind abgeholzt. Wächst aber wieder nach. Also das ist so was man alle paar Jahre mal macht. Erschreckend für die Vögel, die dann irgendwie zurückkommen und denken, huh, wo ist mein Zuhause?
Ja, aber davon sieht man tatsächlich eine Masse immer wieder, von Vögeln und die verschiedensten Arten und die verschiedensten...
Ja, Seeadler gibt es da auch.
Ja.
Haben wir auch schon gesehen. Also gerade an dem großen und kleinen Binnensee, ne? Also die fischen da oder auch am Selenter See.
Es ist ja tatsächlich so, dass gerade durch die Pandemie auch Urlaub im eigenen Land so gesehen und vielleicht mal neue Ecken kennenlernen auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass es für Touristen immer wieder oder beliebter geworden ist, vor allem auch nach Schleswig-Holstein zu fahren. Das ist ja eine beliebte Ecke. Und auch gerade Hohwacht, ich meine, es gibt da einen Golfplatz und letztlich alles, was das Touristenherz irgendwie begehrt. Wenn man jetzt so mal ein, zwei Sachen sich rauspickt, was würdest du als Expertin sagen, was muss man sich angucken rund um die Hohwachter Bucht?
Ja, auf alle Fälle Panke. Ist ja für mich echt das Highlight, muss ich echt sagen. Da kann man auch wohnen. Im sogenannten Bettenhaus. Sehr hübsche Zimmer.
Auf dem Gelände ist auch so eine kleine Kirche.
Das ist später
oder so
mal nachgebaut. Und zwar auch im Zusammenhang mit der Ole Liese, weil in der Ole Liese sind sehr viele Veranstaltungen auch gewesen oder immer noch Hochzeiten und Jubiläen werden da gefeiert. Und dann gab es ringsherum nichts, wo man übernachten konnte. Man musste also immer sehr weit fahren oder sich besser fahren lassen, weil es wurde natürlich immer, was hier oben häufig passiert, sehr viel getrunken.
So sind die Schleswig-Holsteiner.
Und irgendwann ist der Landgraf wohl mal drauf gekommen, dass man vielleicht da noch ein Haus hinstellt, ein Bettenhaus, so nennt das nicht das. Das ist mittendrauf. Das andere, was ich also nennen würde, ist einfach die Natur. Also vor allen Dingen großer, kleiner Binnensee mit den ganzen Vögeln, Naturschutzgebiet. Und nicht zu vergessen, dort am großen Binnensee steht Water Neversdorf. Das ist gut, da hast du auch so von geschwärmt.
Ja, absolut.
Mit seinem riesigen Park drumherum.
Einer der schönsten Orte, die ich in Deutschland jemals gesehen habe. Also man mag voreingenommen sein, weil es heimische Gefühle auslöst. Aber es ist, ich glaube, ich war das letzte Mal da im März 2021. Und es ist einfach, egal zu welcher Jahreszeit, so urig. Also es ist dieses in Privatbesitz befindliche Gutshaus, ein Riesenhaus.
Riesending. Und da wohnt nur ein Mann drin, wie ich gehört habe.
Ja, völliger
Und will
Wahnsinn.
Auch nicht vermieten.
und zu diesem Park, der da dran gehört und zu dem Gebiet drumherum, das ist eben der große Binnensee. Da gibt es kleine Ferienwohnungen und einen ganz langen Weg, der einmal um den Binnensee rumführt. Und,
es gibt wunderschöne, auch alte Wirtschaftshäuser von dem Gut, ne?
Genau.
So Fischerhäuser zum Beispiel.
Oder? Alle mit Reetdach noch. Ja. Und man hat wirklich dieses, also es hat so einen Einsiedlercharakter fast, wenn man an diesem Binnensee ist, der da so vor sich hin treibt.
Genau.
Und es ist
hat also, auch so eine Art Einsamkeit, ne?
Also, absolut.
Wenn man jetzt
total.
Nicht gerade am Sonntagnachmittag,
total.
wenn alle vom Strand zurückfahren, dann längst viel, sondern ja, hast du recht.
Aber es hat halt diese, also ne, das ist so urig überhaupt, das zeichnet ja viele dieser alten Güter aus auf dem Gebiet, dieses Gefühl von Einsamkeit, aber nicht verlassen, sondern sehr lebendig, aber dann doch, also es gibt ja im Gut Panka beispielsweise, ich habe das vorhin kurz angeschaut, gibt es ja auch die Gutskapelle und zwischen diesen einzelnen Häusern sind dann immer längere Wege und man guckt immer auf die Landschaft und es ist immer sehr einsam, aber es ist nie verlassen.
Genau.
Und das finde ich eben auch an dem Water Neversdorf so beeindruckend. Dieser Blick von dem Gut weg Richtung Binnensee ist unglaublich. Also das muss man sich definitiv angucken, wenn man da ist.
Also im Zusammenhang mit Water Neversdorf, dort ganz in der Nähe, gibt es auch noch Burganlagen aus der Bronzezeit. Welle, muss dazu sagen, ich habe sie noch nicht gefunden, aber sie sind ausgeschildert. Ich hatte ja auch noch nicht so ganz intensiv danach gesucht. Aber man kann sie besichtigen und man kann dort auch drumherum wirklich tolle Spaziergänge machen. Winter ist wie Sommers.
Ja.
Da sind auch wenig Leute unterwegs. Also ich war da schon zu Fuß viel und auch mit dem Fahrrad.
Überhaupt hast du dir die Region, glaube ich, relativ viel auch mit dem Rad schon erschlossen,
ja,
oder?
Genau.
Also auch das eine klare Empfehlung von deiner Seite.
Genau. Man kann Fahrräder allein in Dütchenburg.
Ja.
Oder man bringt eins mit. Ja, was öfters die bessere Lösung ist. Wobei, wie gesagt, ich sage dann immer, wer jetzt nicht so ganz sportlich ist, nimmt dann lieber ein E-Bike. Und das hat man normalerweise nicht unbedingt dabei und man kann es sich aber leihen.
Was würdest du denn sagen, weil wir das in jeder Folge eigentlich abhaken, was würdest du sagen, ist so das Typischste, was man essen kann?
Ach, gut, dass du fragst. Das Fischbrötchen.
Ach so, ja, stimmt.
Genau, es gibt nämlich den Weltfischbrötchentag, wurde dort erfunden.
Stimmt.
Der ist am 7. Mai. Und den habe ich letztes Jahr mit deiner Mutter durchgezogen. Also sind da von Fischbrötchen zu Fischbrötchen gestrampelt. Und besonders spannend waren die in einem kleinen Hafen, der Lipper Hafen, der ist eigentlich auch nicht besonders bekannt, ein Mini-Hafen, aber da stehen zwei super hübsche, interessante Gaststätten und zwar einmal Lipper allerlei. Dort nämlich gibt es unter anderem Fischbrötchen und man sitzt dann draußen, so ein Strandkorb, ist sehr schön und gleich daneben Klabautermann. da sitzt du fast auf dem Deich und guckst über die Ostsee und absolut traumhaft.
Also ich finde es aber, also es stimmt, weil ich habe tatsächlich gar nicht dran gedacht. Ich war jetzt irgendwie im Kopf bei anderen Essen, aber Fischbrötchen ist natürlich absolut
Muss. Und ich meine, zum Weltfischbrötchentag, die Fischbrötchenproduzenten überlegen sich dann auch immer was. Also machen irgendwas Besonderes, nicht einfach nur ein Semmeln mit einem Fisch, mit einer Bulette dazwischen, also Fischbulette dazwischen. Da kommt immer so ein bisschen noch was zusammen. Auch leckere Soßen und so. Also das muss man mal ausprobieren. Bringt unheimlich Spaß. Dann kann man es abstempeln lassen und man kann dann sogar was gewinnen. Und man ist da nicht so gefährdet mit seinem Fischbrötchen wie beispielsweise auf Sylt oder hier an der Nordsee, wo die Möwen drauf geeicht sind, sag ich mal, zu lauern und einem das Fischbrötchen aus der Hand zu klauen. Nicht, dass das nicht hier auch passieren könnte, aber die Gefahr ist oder die Chance ist deutlich geringer.
Es ist mir an beiden Orten schon passiert, sowohl an der Nordsee als auch schon in der Ecke um die Hohwachter Bucht rum.
Also ja, ich denke, ich kann mir vorstellen, auf der Flunder, also auf dem Seesteg, ja, da geht man ja richtig aufs Meer raus und da kreisen natürlich die Möwen und man, die wissen, dass man da gerne ein Fischbrötchen in der Hand hat.
Ja. Auch die gewöhnen sich natürlich dran, dass es sowas wie einen Weltfischbrötchentag gibt. Und dann denken sie natürlich jedes Jahr wieder.
Haben die in ihrem Kalender auch schon eingetragen. Ja,
was machen die da? Geben die uns da umsonst das Essen raus?
Wir hatten das vorhin kurz angesprochen. Weißenhaus. Gut, Weißenhaus. Lass uns das nochmal vertiefen, weil du hast darüber eine längere Geschichte geschrieben, weil die jüngere Geschichte vom Gut Weißenhaus eben sehr spannend ist. Es ist ein 75 Hektar großes Gelände und inzwischen wurden 2 Kilometer Neustrand aufgeschüttet. Und es ist ja so, dass seit 2008 das Ganze einen neuen Besitzer hat, beziehungsweise Jan Büttner seit 2008 das umgebaut hat zu einer ganz beeindruckenden Hotelanlage. Und du hast eben nicht nur darüber geschrieben, sondern ja auch mit ihm gesprochen. Was hat es jetzt damit auf sich?
Der Inhaber von Weißenhaus, Jan Büttner, der ist ja eher zufällig überhaupt zu seinem Besitz gekommen damals, wie er mir mal erzählte, ist das früher war ein privates Gut und war im Laufe der Zeit ein bisschen runtergekommen. Er ist Hamburger und ist immer von Hamburg mit seinen Eltern, also als Kind schon dorthin gefahren und zwar des Erdbeerkuchens wegen, Erdbeertorte. Und ja, in späteren Zeiten, ich weiß jetzt nicht, wie lange das her ist, ich sag mal so 15 Jahre oder so, ist er dann auch mal wieder hingefahren und ja, dieses Gut war ein bisschen runtergekommen, weil es fehlt tatsächlich das Geld. Ich meine, das ist eine Riesenanlage, ja, 75 Hektar mit, ich weiß nicht, wie vielen Nebengebäuden. Ja, während seiner Kuchenschlacht oder so muss ihm das angetragen worden sein, dass er, zumindest so die Legende oder wie er das erzählt, also Gutskauf bei der Tortenschlacht, so ungefähr. Muss ihm angetragen worden sein, dass das Gut zu Verkauf steht. So. Und er hatte eine ganze Menge Geld zur Verfügung. Die Geschichte möchte ich jetzt nicht weiter erklären. Das kann man alles im Internet nachlesen. Jedenfalls wollte sich auch irgendwie etwas schaffen. So. Und hat das dann gekauft und dann angefangen zu restaurieren. Und zwar alles auf nachhaltige Art und Weise. Das Ganze, also als das eröffnet war, war noch nicht mal alles restauriert, so würde ich mich interessieren.
Ja, das stimmt.
Und zwar auch deswegen, weil also erstens alles nachhaltig, ja. Er hat auch mit Handwerkern, die, sag ich mal, so das alte Handwerk noch kannten, so wie man Wände verputzt, so auf traditionelle Weise und verschiedene andere Sachen, wobei er auch selber mitgeholfen hat. Und jedenfalls hat diese ganze Geschichte 10 Jahre gedauert, aber unter anderem deswegen, weil das Denkmalschutzamt ständig auf der Stelle stand und da immer wieder neue Genehmigungen geholt werden mussten und so weiter. Ich weiß das auch deswegen, weil ich irgendwann mal, als ich da rumgegurkt bin, habe ich Ole Marxen getroffen, Sohn von Peter Marxen, wiederum damals der Wirt vom Hessenstein. Und der leitete diese ganzen Bauarbeiten und sagte irgendwie, wir kriegen hier die Krise, weil Denkmalschutzamt steht ständig da und wir müssen ständig wieder neue Genehmigungen holen und so weiter und so fort. So. Und ja, wie gesagt, 10 Jahre hat es gedauert, bis das dann mal fertig war.
Ist auch eine stellvertretende Geschichte einfach so ein bisschen für die Region, weil ähnlich wie die gesamte Region, der Gutsbezirk Farve, wenn ich mich richtig erinnere, zu dem das ursprünglich mal gehörte, Farve, ein Ort ganz in der Nähe. Da steht auch eine sehr schöne Mühle, wenn man Richtung Farve fährt, ja. Eine alte Mühle, mitten auf dem Feld, sehr schön. Und auch da kann man fantastisch wandern. Muss man ab und zu ein bisschen aufpassen mit den Wildschweinen. Aber auch diese Region eben in der Geschichte immer hin und her zwischen Dänemark und den holsteinischen Grafen. Und da war einfach sehr viel Bewegung. Und was ich, wenn man sich heute anguckt, was in Weißenhaus passiert ist, dass man aus einer sehr traditionellen schleswig-holsteinischen Gegend was Neues gemacht hat, aber mit sehr viel Respekt für die Geschichte und für die Region, da steckt einfach wahnsinnig viel Herz drin. Also auch in der Ecke drumherum, da sind dann so ganz kleine, winzige Orte, wenn man Richtung Holstein, also Oldenburg in Holstein dann fährt, wo auch eben überall Reetdächer noch sind und die werden auch regelmäßig wieder renoviert, obwohl das vielleicht manchmal aus einer wirtschaftlichen Sicht gar nicht so viel Sinn macht, erhält man da eben doch sehr viel von diesem Traditionellen. Und auch die Geschichte schlägt ja voll an die Kerbe, dass man sehr viel getan hat, um diesen Teil von Schleswig-Holstein zu sanieren, in Anführungszeichen, oder in die Moderne zu holen, aber trotzdem mit sehr viel Respekt
für die alte Tradition. Genau.
Und die macht halt den Charme aus.
Genau, und da fällt mir auch was ein, der Büttner hat auch diese Blickachse, die es gibt, weil das steht ja fast am Wasser. Mhm. Die Blickachse, die du hast vom Schloss aus, runter zur Ostsee, an beiden Seiten alte Bäume. Und das war zwischendrin, war das wohl mal, weiß ich nicht, muss Gebüsch, Gestrüpp oder sonst was dazwischen gestanden haben. Jedenfalls ist das alles geklärt und du hast einen absoluten tollen Blick. Also wenn man ins Internet guckt, das erste Foto, siehst du dann die Blickachse von der Terrasse aus, wo man drauf speisen kann. Ja, das ist natürlich so einer der schönsten Plätze überhaupt, sag ich mal, zum Speisen. Zumal die Küche spitzenmäßig ist. Die haben auch einen Stern, sogar zwei.
Was du erzählst, vor allem, also wenn man sich das mal vor Augen führt, wir reden da ja auch über das Gut selbst, hat ja eine fast 400 Jahre alte Geschichte und dann natürlich immer wieder Gebäude dazugekommen, aber hab das mal nachgeschaut. Da reden wir wirklich vom historischen Badehäuschen, von der alten Meierei, vom Backhaus, mit dem historischen Ofen, vom Gärtnerhaus, vom Waschhaus, vom Bienenhäuschen, also alles diese alten Gutsteile.
Genau, die das sind, weiß ich, ein paar Dutzend Wirtschaftsgebäude, die dazu gehören. Wie gesagt, das ist wirklich wie ein Dorf. Es heißt auch offiziell Grand Village, Weißenhaus Grand Village.
Ja, das große Dorf heißt das dann immer.
Ja, genau.
Also ein traditioneller Gutsbetrieb.
Sorry,
das Grand Village war
nicht zu vergessen.
Ganz wichtig.
Weil das ist sensationell.
Da würde er drauf bestehen.
Ja.
Seit Juli 2014 in Betrieb und ich habe es eben auch nochmal nachgelesen, unter wirklich ganz strengen denkmalschutzrechtlichen Auflagen ist das Ganze wieder aufgebaut. Und eben auch diese ganzen, also die ich jetzt gerade aufgezählt hatte, die Milchwirtschaft und die Meierei, das Badehäuschen und so weiter und diese ganzen alten Aspekte dieser Gebäude, also wie ein alter Ofen und so, eben alles erhalten. Und
auch die Scheune, wo heute Veranstaltungen drin.
Und diese 400 Jahre alte Geschichte einfach, sozusagen in die Moderne geholt. Also ein absolut spannendes Projekt auch und sehr stellvertretend, wie ich finde, für diese ganze Region. Und eben auch ein Ort, wo man fantastisch spazieren gehen kann.
Genau,
Steilküste, Felder, ist großartig.
Strand. Und man sieht übrigens, hin und wieder sehe ich das mal im Fernsehen. Da gibt es immer so, weiß ich nicht, so ein ganz kurzes Video. Da sieht man ein Cabrio von oben. Ein rotes Cabrio, rechts Strand und links Gras. Und das ist just dort gedreht.
Na, guck.
Apropos Drehen, Filme. In dieser ganzen Region, Hohwachter Bucht, sind schon gerade in letzter Zeit sehr viele Filme gedreht worden.
Ist ja auch sehr malerisch.
Genau, und der berühmteste war wohl Fernsehfilm, beziehungsweise sogar in drei Folgen mit Heino Ferch und Anja Kling, Tod eines Mädchens.
Hast du den gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen.
Ja, habe ich gesehen.
Ah, guck.
Genau, da habe ich auch so diverse Sachen wiedererkannt. Wen ich da oben selbst schon getroffen habe auf Panka, ist der Herbert Knaub, der da auch gedreht hat, und zwar Teile von Der Kanzlei. Mhm. Dann gab es noch einen anderen Film, der einem so einfällt, das heißt Die verschwundene Familie. Und es gibt also diverse.
Ein beliebter Drehort.
Ja.
Ja, wahrscheinlich für den NDR und Co. Also ich muss auch wirklich sagen, es wundert mich nicht, weil im Vergleich zu vielen Regionen Schleswig-Holsteins, die vielleicht auch gerade Richtung Dänemark ein bisschen, ich will jetzt nicht langweilig sagen, so viel Respekt habe ich für meine Heimat, aber es ist schon sehr viel malerischer und sehr viel spektakulär ist das falsche Wort, aber es hat eben diesen ganz besonderen Charme. Sowohl die Natur als auch die Farben, als auch der Blick und so. Und das ist schon sehr besonders. Also
das stimmt.
Ich kann mir gut vorstellen, dass
deswegen
da
zählt diese Gegend auch wirklich zu meinen Lieblingsregionen innerhalb Schleswig-Holsteins.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, weil wenn ich mir vorstelle, die ganze Welt gesehen zu haben, was ich jetzt nicht so getan habe wie du, kann man dann Schleswig-Holstein überhaupt noch was abgewinnen?
Doch, auf alle Fälle. Also just dort, sag ich mal, weil es ist auch so erholsam, so entspannend und wie gesagt, was du auch immer erzählst, einfach schön.
Ja.
Und dann mit dieser Vielfalt und ja, ich meine, nicht umsonst, es wohnen da eine ganze Menge Künstler und auch Schriftsteller. Mhm. Ich zähle jetzt mal lieber keinen auf, weil die wollen nicht, dass sie gestört werden.
Es gibt aber einen, gut, dass du das sagst, es gibt einen bekannteren Namen, der gerade in Hamburg bekannt ist. Ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis, dass er in der Region wohnt. Den Ort muss man ja vielleicht nicht sagen. Aber Rocco Schamoni vom Studio
genau.
Braun,
ja.
In Hamburg sehr bekannt als Schauspieler und als Künstler. Es gibt eine Verbindung zwischen Hamburg und seinem, ich weiß gar nicht, ob es sein Heimatort ist, aber ich gehe mal fest davon aus. Also in Behrensdorf, auch da ein Naturschutzgebiet, ein sehr schöner Strand und da übrigens auch die Truppenübungsplätze immer um die Ecke. Man hört regelmäßig das Feuern der Kanonen.
Man sieht den Leuchtturm.
Er
blitzt es.
Genau.
Früher gab es ja auch mal eine ganz berühmte Disco da in Behrensdorf, fällt mir gerade ein. Die gibt es aber nicht mehr.
Ach, guck.
Komischerweise bin ich da nie gewesen. Weiß ich
das nicht. Wundert mich allerdings ja. schon, dass du da nicht gewesen bist.
Ich bin jetzt vor, weiß ich nicht, 2 Wochen da vorbeigeradelt an dem Haus. Aber weiß ich nicht, irgendwie hat mich der Ruf nicht ereilt. Aber was du erzählst von Rocco genau, Schamoni und seinem goldenen Pudel in Hamburg.
Genau, in Hamburg gibt es ja das berühmte zum goldenen Pudel. Wahnsinnig bekannte Kneipe, die ja auch aus diversen, ich weiß, es gibt diversen, aber aus Fatih Akin-Filmen bekannt. Und der kleine Bruder davon steht tatsächlich an der Hohwachter Bucht in Behrensdorf oder bei Behrensdorf, das Seepudel. Gegründet von Rocco Schamoni und Schorsch Kamerun vom Studio Braun. Und das ist ein sehr schönes Gebäude, ganz alleinstehend, ganz in der Nähe vom Strand. Und da kann man fantastisch essen.
Du hast was von Burgern erzählt.
Absolut. Die Spezialität ist der Burger, weil die Highland-Rinder, die da rumlaufen, die man auch überall sehen
genau,
kann.
Genau, die sieht man. Da gibt es auch einen tollen Metzger in Behrensdorf.
Und die sind nicht nur wahnsinnig süß, wenn man sie so sieht auf der Weide.
Ja,
so
kuschelig
sondern
irgendwie. Ne?
Man
mit
muss
ihren
es leider
Locken.
Sagen, sie sind auch sehr, sehr lecker. Also das ist die Spezialität vom Seepudel, ist tatsächlich dieser Burger mit diesem Highland-Rind. Das lohnt sich wirklich, weil das ist wirklich ein, ja, also nicht nur das Ambiente drumherum, man schaut eben auf dieses Naturschutzgebiet und auf diese besondere, ja, Natur, sondern man isst eben auch noch fantastisch und es hat diese schöne Geschichte, diese Verbindung zum berühmten goldenen Pudel. In Hamburg gibt es eben das kleine, das Seepudel.
Genau.
Was aber inzwischen nicht mehr von den beiden betrieben wird.
Was auch ganz spannend ist, in der Hohwachter Bucht, die haben die sogenannten Ateliertage. Das ist 4-mal im Jahr. Und ich hatte ja schon mal gesagt, es leben eine ganze Menge Künstler da in der Gegend. Und es gibt so rund 30 Ateliers, also Galerien, die an dem Tag ihre Türen öffnen und man kann sie besuchen. Auch was kaufen natürlich, wenn man will. Aber das finde ich auch sehr spannend. Also irgendwie, auch das könnte man mit dem Fahrrad machen. Da gibt's gucken, wo die liegen und ja. Wir wollen ja alle so ein bisschen die Autofahrerei reduzieren.
Völlig richtig. Ja, ne?
Bisschen
sehr guter
nachhaltiger
Punkt.
Leben und so funktioniert das eigentlich ganz gut.
Es ist jetzt nicht so, dass wir nur einen Heimatbezug haben zu der Region, sondern es gibt auch, so wie in vielen Orten, die wir in diesem Podcast schon besucht haben, auch einen Bezug, dass sich dieser Ort schon länger begleitet. Du hast nämlich,
ja,
glaube ich,
Schleswig-Holstein, genau, weil ich habe in den 90er Jahren, hatte ich mal einen Auftrag vom Artemis Verlag, einen Kultur- und Freizeitführer zu erstellen über Schleswig-Holstein. Ich weiß noch, da bin ich, also weiß nicht, 2000 Kilometer gefahren und habe wirklich Schleswig-Holstein erstmal richtig kennengelernt und seine ganzen Juwelen, großen und kleinen. Das Ganze ist natürlich sehr kunsthistorisch. Und weil wir jetzt hier nicht so die ganz großen kunsthistorischen Geschichten haben, sagen wir so zum Beispiel im Gegensatz zu Bayern,
ja,
mal als Beispiel, und ich diese ganzen Seiten füllen musste, 360.
Ich habe es gerade ganz despektierlich als kleines Buch bezeichnet,
ja, genau,
aber wenn ich es jetzt so vor mir sehe, es ist ein richtiger Wälzer.
Ja, und da habe ich damals schon den Vorschlag gemacht, dass ich da Radtouren einbaue.
Ja.
So, weil man natürlich schön mit dem Fahrrad, sag ich mal, dann eben beispielsweise diese Güter abklappern kann.
Ja.
Und ja, das war ganz erfolgreich.
Und dann da einfach durch Schleswig-Holstein durch und ihr seid wahrscheinlich auch durch die Hohwachter Bucht durchgekommen.
Genau.
Ja.
Ja, ich kann auch vieles bei mir nachlesen, was ich jetzt nicht mehr so genau weiß. An Geschichtszahlen beispielsweise.
Ist der noch erhältlich?
Nee.
Ja, gut,
schon
dann
lange nicht mehr.
Genau, also jetzt haben wir mal einen kleinen Ausflug. Ich glaube, wir müssen in die Region nochmal zurück, weil wir beide verbinden ja auch einfach sehr viel damit. Und es gibt noch sehr viel zu entdecken in Schleswig-Holstein und in der Welt. Und in der nächsten Folge werden wir uns wieder einem anderen Ort widmen. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Ausflug in unsere
Heimat. Genau, und nicht so weit
Heimat.
Weg.
Nicht so weit weg, genau. Wir mussten diesmal nicht so weit reisen.
Genau.
Ich danke dir sehr und okay. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.
Und tschüss. Ja, passt. Und der Müll wird immer.